Wir wollen kurz zusammen beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du treu bist und dass du zu deinem Wort stehst. Und wir bitten dich, dass du uns offene Herzen gibst, auf dein Wort zu hören heute Morgen. Du willst zu uns sprechen und wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, dass unsere Herzen nicht kalt und hart sind, dass wir, dass dein Wort an uns vorbeigeht. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest jetzt durch deinen Geist und dass du zu uns sprichst. Wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist und dass dein Wort wirksam ist und mächtig ist. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, Herr, wo wir verschlossene Augen haben, dass du uns Kraft gibst, wo wir schwach sind, Jesus. Danke, dass du das tun willst, jetzt hier in unserer Mitte. Bitte, gib du uns offene Herzen für dein Wort jetzt. Amen. Ja, wir gehen, wenn wir hier Sonntag für Sonntag sitzen, durch die Bibel hindurch. Wir lesen die Bibel Vers für Vers. Und das hat seinen Grund, das werden wir heute Morgen uns nochmal genau angucken. Wir haben das Buch der Offenbarung gelesen, über Monate und Monate hinweg und sind jetzt doch ziemlich zum Ende. Und heute wollen wir uns mit zwei der letzten Verse beschäftigen, mit dem, was da gesagt wird, was Johannes aufgeschrieben hat, was er von Jesus gehört hat. Und in Kapitel 22 von Offenbarung, Vers 18 und 19 steht Folgendes. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Es ist sozusagen ein Rückblick hier. Nochmal wird uns vor Augen geführt, es ist von Plagen die Rede. Die Plagen der letzten Zeit, bevor Gottes Reich endgültig gebaut wird, bevor Gottes Herrlichkeit endlich erstrahlt. Und es spricht von dem Baum des Lebens und der heiligen Stadt, von der Ewigkeit, die wir verbringen werden mit Gott zusammen. Und es wird uns gesagt, diese Worte der Weissagung, diese Worte des Buches, Biblios, die Bibel, diese Worte, sie sollen nicht angetastet werden, es soll nichts hinzugefügt und nichts weggenommen werden. Und das ist, sind Worte, die hier am Ende der Bibel stehen, am Ende des Neuen Testaments, die aber auch schon am Anfang stehen. Wir schlagen mal auf, 5. Mose 4, Vers 2. Auch dort finden wir diesen Hinweis schon. Da sagt Mose, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Hier wird schon deutlicher, warum diese Aussage gemacht wird, warum das hier wichtig ist. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Es geht darum, dass dieses Wort was uns gegeben ist von Gott, dass wir es halten, dass wir es tun. Und dieses Hinzufügen und Wegnehmen scheint irgendwas damit zu tun zu haben, ob wir dieses Wort halten oder nicht halten. Und Gott wiederholt das hier auch, wenn man weitergeht, im 5. Mose steht es nochmal drin, 13 Vers 1 steht es auch nochmal, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Auch hier wird der Hinweis gegeben. Es geht darum, wir sollen das ganze Wort bewahren, dass wir es tun. Warum ist Gott das hier so wichtig? Am Anfang der Bibel steht dieses Wort und auch am Ende steht dieses Wort. Davon nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen. Das Wort Gottes, das Reden Gottes. Gott redet mit uns. Was ist das Reden Gottes, das Wort Gottes? Was ist das überhaupt? Das ist Gottes Art, mit uns zu kommunizieren. Gott, das wissen alle von euch, die ihr hier sitzt, erscheint uns oft fern. Wir nehmen Gott nicht richtig wahr. Unsere Augen sind verschlossen. Unsere Herzen sind verschlossen für Gott. Gott ist unheimlich fern. Wir sehen und hören Gott nicht. Wir wissen eigentlich nichts von Gott. Wenn wir so durch diese Welt gehen, dann können wir so blind sein für Gottes Wesen, für sein Sein, für das, was er getan hat. Wir laufen durch diese Welt und sehen von Gott nichts, hören von Gott nichts. Und dennoch wird uns gesagt in der Bibel, dass Gott zu uns redet. Er spricht direkt in der Bibel zu uns. Er spricht durch Menschen, die das aufgeschrieben haben. Und um das hier einfach nochmal zu konkretisieren, möchte ich gerne zwei, drei Stellen mit euch lesen zu Gottes Reden. Hebräer 1, Vers 1. Da wird das schön deutlich gemacht. Gott ist erstmal weit weg für uns. Aber Gott möchte nicht weit weg von uns sein. Er möchte uns nahe sein. Er möchte uns nahe kommen. Er möchte uns begegnen. Er möchte mit uns kommunizieren. Und deswegen hat er seinen Weg, um mit uns zu reden, um uns zu begegnen. Und das wird hier gesagt, im Hebräer 1, Vers 1 steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Gott hat vielfältige Weise, wie er zu uns Menschen spricht. Aber in besonderer Weise hat er zu Menschen gesprochen, das auf sehr unterschiedliche Weise. Wenn man ins Alte Testament hineingeht, in die Propheten hineingeht, dann sieht man, dass Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise Menschen angesprochen hat. In den seltensten Fällen kann man sich das so vorstellen, wie so eine Stimme, die plötzlich irgendwie irgendwoher kommt. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen hat Gott geredet zu Propheten, zu Menschen, die offen für sein Reden waren und die dieses Reden weitergegeben haben, die das vielleicht teilweise auch einfach übersetzt haben. Auf vielfältige Weise hat er zu den Vätern geredet in den Propheten. Nachdem er das getan hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Hier ist von Jesus Christus die Rede, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Und er ist um sie viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Hier ist die Rede von Jesus Christus, in dem Gott in besonderer Weise zu uns gesprochen hat, durch den er zu uns gesprochen hat, in dem er selbst gegenwärtig gewesen ist, wie das hier heißt. Gottes Art und Weise, zu uns zu reden, ist, dass er zu uns kommt. Er spricht sein Wort durch Propheten und in noch größerer Weise durch Jesus Christus kommt er uns nahe und spricht zu uns in dem, was Jesus uns sagt, aber nicht nur in dem, was Jesus uns sagt, sondern wie er handelt, wie er ist. Wenn wir uns die Evangelien ansehen, dann sehen wir Gottes Wesen in seinem Leben. In seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Und jetzt spricht im Hebräerbrief davon, dass Jesus aufgefahren ist zum Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Jetzt ist auch dieser Jesus so wenig greifbar, so weit weg. Und deswegen schlagen wir auf 1. Korinther 2, Vers 6. Da spricht Paulus, auch jemand, der, ich weiß es nicht, ob Paulus Jesus persönlich gesehen hat, ihm begegnet ist. Auf jeden Fall ist er erst, nachdem Jesus auferstanden ist, ein Nachfolger Jesu geworden. Und so war für ihn Jesus auch in gewisser Weise erstmal ganz weit weg. Und Paulus spricht aber im 1. Korinther 2, Vers 6, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit, Jesus, nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und das ist natürlich eine steife These, eine starke Behauptung, die Paulus hier aufstellt. Er sagt, wir haben den Geist Gottes empfangen. Aus dem Glauben an Jesus Christus haben wir den Geist Gottes empfangen. Und dadurch haben wir eine Quelle, die zu uns spricht. Ja, der Geist Gottes spricht zu uns. Er erklärt uns das Wesen Gottes. Er spricht zu uns und schließt uns das Denken Gottes auf. Er offenbart sich uns. Und Paulus sagt, das ist nicht jedem zugänglich. Dafür brauchen wir den Geist Gottes, um dieses Reden Gottes zu verstehen, um es annehmen zu können auch. Und Gott möchte uns seinen Geist schenken, er möchte uns begegnen. Und dafür brauchen wir aber die Offenheit, das Evangelium zu hören und anzunehmen, ihm zu vertrauen, uns dafür zu öffnen. In dem Wort, in der Offenbarung hieß es, wenn wir etwas hinzufügen, dann verfehlen wir das Wort Gottes und auch wenn wir etwas weglassen. Und das Extrem von weglassen und von hinzufügen ist, ich lasse alles weg, schmeiß dieses ganze Ding in Müll und sage, hat mir nichts zu sagen. Und hinzufügen, ich nehme irgendetwas anderes, was mir interessant erscheint, was mir wichtig erscheint, was mir, was mein Leben vielleicht richtig leitet, wonach ich mich orientiere in meinem Leben. Ich nehme was ganz anderes. Das ist vielleicht das Extrem. Wie kann ich überhaupt dazu kommen, dass ich sage, okay, irgendwas mit diesem Buch, irgendwas mit diesen Worten hier, da ist irgendwas dran. Da kann ich irgendwie was dran finden. von Wort Gottes, von Offenbarung Gottes. Ich denke, man kann das nur, indem man sich darauf einlässt, indem man offen ist und offen fragt. Ich kann bestimmte Dinge nicht durch Logik oder durch Rationalität irgendwie ergründen. Ich muss Dinge ausprobieren. Was weiß ich, wenn ich zum Beispiel, da ist eine Schlucht im Urwald irgendwie. Ich bin ein Urwald-Abenteurer und ich schlage mich so durch den Urwald mit meiner Machete. Und dann komme ich plötzlich zu einer tiefen Schlucht. Und ich gehe so ein bisschen an dieser Schlucht entlang, weil ich irgendwie darüber möchte. Und nach einer Weile sehe ich plötzlich, dass da hinten irgendwo, da ist anscheinend schon mal jemand gewesen, da ist eine Brücke. Und ich gehe näher zu dieser Brücke hin und ich sehe, diese Brücke, die ist schon ziemlich oll und verfallen irgendwie. Also das ist so einfache Seile, die da drüber gespannt sind und so Bretter, die dann da so drüber liegen. Sehen so ein bisschen komisch aus. Ich gucke mir das an und denke, kann ich das wagen, über diese Brücke zu gehen? Wie alt mag sie sein? Sind die Bretter da, sind die wirklich tragfähig? Kann ich mich darauf einlassen? Und ich kann vorher viel darüber nachdenken und mir das ganz genau ansehen und ich kann vielleicht so die erste Mal so prüfen irgendwie, und gucken, aber da fängt es schon an, ne? Ich probiere aus, ich teste, ne? Ich gucke, das erste Brett, was ist mit dem ersten Brett? Trägt das? Wie ist so diese ganze Seilkonstruktion, hält die das aus? Ja, es ist ein bisschen wackelig, aber es hält, okay. Ja, und dann, um wirklich zu testen, ob diese Brücke wirklich hält, muss ich drüber gehen. Ich kann nicht anders. Vorher kann ich mir gar kein Urteil erlauben. Ich kann auch davor stehen bleiben und sagen, also diese Brücke sieht ziemlich marode aus, da gehe ich nicht rüber, das ist mir zu gefährlich. Und dann kehre ich wieder um, komme in mein Lager und sage, ich konnte leider nicht da irgendwie hinkommen, wo ich eigentlich hinkommen wollte. Ich kam nicht über diese Schlucht und da war auch so eine Brücke, weiß ich nicht, aber die war irgendwie, die sah so marode und morsch aus, die trägt keinen Menschen. Und dann sitzt da aber einer im Lager und sagt, Mensch, hättest du mal was gesagt? Ich bin noch vor einer Woche bin ich über diese Brücke gegangen. Die hält, die trägt. Was uns Mut machen kann, ist die Erfahrung von anderen. Viele Menschen haben mit diesem Buch gute Erfahrungen gemacht. Sie haben die Erfahrung gemacht, das ist tatsächlich die Wahrheit. Das sind Worte Gottes, ist das Reden Gottes in unser Leben hinein. Darauf kann man sein Leben bauen. Darauf kann man sich einlassen. Und dann gehe ich vielleicht wieder los am nächsten Tag und dann komme ich wieder zu dieser Brücke und denke, Kollege XY hat gesagt, die Brücke trägt. Dann bin ich vielleicht schon ein bisschen mutiger. Und dann wird es aber irgendwie irgendwann so wackelig, dass ich wieder zurückgehe und wieder umkehre und sage, das funktioniert nicht, das ist so wackelig. Und so bin ich in einem stetigen Prozess des Probierens. Aber ich werde nie herausfinden, ob wirklich diese Brücke wirklich trägt, wenn ich nicht ganz über sie hinübergegangen bin. Und das ist etwas, was ich selber so erfahren habe. Für mich habe ich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben gefragt, was ist das mit diesem Gott? Da sind diese Leute um mich herum, bin zu so einem Jugendgottesdienst gegangen und habe gedacht, Mensch, die beten alle so, als ob Gott da wäre, ist ja irgendwie komisch. Und habe gedacht, wow, also irgendwie finde ich das interessant. Und ich habe in meinem Herzen gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, also irgendwie fände ich das ja schon spannend, irgendwie dich mal kennenzulernen, so, ne? Aber es war so ein bisschen so, so ganz klar war es irgendwie nicht so. Und Stück für Stück hat Gott hier gehandelt und das entspricht dem, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, in Jeremia 29 sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Und auch Jesus hat das bestätigt und hat gesagt, wer suchet, der wird finden. Und so habe ich das erlebt, dass in meiner Suche, in meinem Fragen nach Gott, immer mehr er mich gezogen hat. Bis es an einem Punkt gekommen war, wo ich eine Erfahrung auch gemacht habe. Auf so einer schönen Silvesterfreizeit bin ich dann mitgefahren und dann war so ein ganzer Tag am Silvester, wo man mehrere Stunden Zeit hatte, so in sich zu gehen und nachzudenken, so über sein Leben und so. Und man durfte nicht miteinander sprechen, irgendwie so über so ein paar Stunden hinweg. Ja, und dann bin ich schön spazieren gegangen und auf diesem Spaziergang muss ich sagen, das ist etwas, was mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist. Ich war irgendwie niedergedrückt. Ich konnte das gar nicht genau sagen, warum eigentlich. Man kann es schon an bestimmten Dingen immer wieder festmachen. Das Leben fällt einem manchmal schwer. Es liegt einem irgendwie eine Last auf dem Herzen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich diese Last aussprechen konnte und wusste, erlebt habe, erfahren habe, dass Gott mit mir geht, dass Jesus mit mir geht, dass er neben mir geht, mir zuhört, mich trägt und dass er tatsächlich dieser Gott mit uns ist, wie es in der Bibel heißt. Und das sind alles so kleine Punkte, wo sich genau das bestätigt hat, was im Wort Gottes, in den Gedanken Gottes, die wir hier lesen, was sich bestätigt, was sich in meinem Leben bestätigt hat. Oder eine andere Sache, ich habe immer gefragt, was ist denn der Sinn dieses Lebens, was soll das eigentlich? Und ich kann das gar nicht an einem bestimmten Punkt in meinem Leben festmachen, aber an einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, diese Frage, die ist dir in meinem Kopf so rumgespukt und jetzt hast du eine Antwort dafür. Das ist mir irgendwann so aufgegangen, als ich gelesen habe, Jesus sagt, was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten für dich wie dich selbst. Und es war plötzlich für mich so sonnenklar. Ja, natürlich, das ist es. Das ist der Sinn. Warum sind wir hier? Warum lebe ich hier? Klar, es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Mitmenschen. Darum geht es. Wenn ich jetzt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich sage, ja, tatsächlich, da steckt Gottes Reden drin in diesem Buch, in dem, was die Menschen dort aufgeschrieben haben, was sie gehört, erlebt haben mit Gott, was sie erlebt haben auch mit Jesus, was sie an Jesus gesehen und gehört haben, das ist Reden Gottes in unsere Welt hinein, in unser Leben hinein. Wenn ich an dem Punkt bin, dann gilt dieses Wort in Offenbarung noch in viel stärkerem Maße. Es sagt uns, nimm nichts davon weg, füge nichts hinzu. Warum ist das so? Wir schlagen mal eine Geschichte auf, Matthäus 16. Und zwar ab Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das ist das, was wir später, was Paulus als das Evangelium, als die Quintessenz des Evangeliums beschreiben würde, dass Jesus diesen schweren Weg nach Jerusalem geht und sich und getötet wird und das letztendlich diesen Weg auf sich nimmt, um unsretwillen, um uns zu erlösen und dass er aber auch auferstehen wird. Das ist Zentrum der Botschaft Gottes. Und wie reagiert Petrus hier, einer der führenden oder der führende Jünger hier? Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. das möchte Petrus nicht hören. Diese Geschichte, na, wir wollen doch lieber eine schöne Geschichte haben. Du kommst nach Jerusalem und dann sind alle begeistert und du setzt dich auf den Thron und dann fängst du eine super Herrschaft an, dann machst du alles gut und so wünschen wir uns das. Ein amerikanischer Präsident wird gewählt und wir wünschen uns, dass der dann alles in Ordnung bringt. Na, der Krieg hört dann auf und alle Umweltzerstörung geht zu Ende und na, das wünschen wir uns. Aber Jesus sagt, nein, da steht was Fundamentales entgegen. Etwas Fundamentales, die Sünde des Menschen steht dem entgegen. Die Rebellion gegen Gott, die Rebellion gegen Gottes guten Willen für diese Welt. Das steckt tief in uns allen. Auch wenn wir die Sehnsucht haben nach der heilen, guten Welt, nach Liebe, nach Gerechtigkeit, so steckt in uns doch genauso und noch viel tiefer verwurzelt dieser Wille, dass ich es alleine machen will, dass ich es irgendwie auf meine Art und Weise, dass ich es bequem haben will, dass ich es gut haben will. Das ist mir viel wichtiger, als dass es in dieser Welt gut zugeht, dass es in dieser Welt gerecht zugeht. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing ihn an zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Jesus macht hier einen ganz klaren Unterschied und sagt, es gibt Gedanken, Ideen, Vorstellungen, die sind menschlich, typisch menschlich, und es gibt Gedanken und Ideen, Vorstellungen, Wege, die Gott hat. Und die unterscheiden sich. Die sind nicht immer gleich. Und Petrus, du gehst hier, du hast hier einen Weg, wo du einen ganz typisch menschlichen Weg gehst. Und du hast nicht vor Augen, was Gott eigentlich vorhat. Und er wird sehr hart zu ihm. Er nennt ihn nicht Petrus, sondern er nennt ihn Satan. Er spricht ihn an, du bist mir ein Widersacher, ein Gegner. Du bist ein Gegner der Gedanken Gottes hier. Er macht hier eigentlich deutlich, was steckt dahinter? Dieses Denken ist eine Gegnerschaft gegen Gott, obwohl es so gut gemeint ist. Der Petrus hat es so gut gemeint. Und doch ist es genau dagegen. Und es ist tatsächlich, die Strategie des Widersachers ist so, von Anfang an. Wenn wir in der biblischen Geschichte anfangen, nehmen wir nur ein Beispiel für das Hinzufügen. 1. Mose 2 sagt Gott zum Menschen, Kapitel 2, Vers 16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Kapitel 3, Vers 1 heißt es dann, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Gott sagt, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. So ein kleines Wörtchen kann alles umdrehen, kann alles verdrehen. Der Widersacher versucht, das Wort zu verdrehen. Wenn wir sagen, ja, das ist Gottes Reden an mich, das ist Gottes Reden für mich. Und ein kleines Wort kommt dazu und es verdreht alles. Es verdreht den Sinn des Ganzen. Und wir werden irritiert, wir werden verwirrt. Und Eva wird hier auch verwirrt. Denn sie sagt dann, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und jetzt fügt sie auch plötzlich was hinzu, was Gott gar nicht gesagt hat. Und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Sie lässt sich davon anstecken, von diesem Dazufügen. Na, sicher gehen, also na, nicht nur nicht essen, sondern gar nicht berühren. Na, das hilft dann, wenn man dann noch einen zusätzlichen Zaun um den Baum dann macht. Das hilft dann. Das ist ein Zusatz, den Gott hier gar nicht hinzugefügt hat. Und das führt die Schlange dann weiter. Die Schlange sagt dann zur Frau, weil sie merkt, ja, jetzt habe ich sie so langsam in der Falle, keineswegs werdet ihr sterben. Jetzt wird weggelassen. Jetzt wird, na, das mit dem Sterben, nee, das lassen wir mal weg. Das ist völliger Quatsch. Das lassen wir weg. Das stört. Dass Gott sagt, hier, das sollt ihr nicht machen. Also, das dürft ihr alles. Das sollt ihr nicht machen. Und die Konsequenz, das wollen wir nicht hören. Dann sterbt ihr. Das lassen wir lieber weg. Das, was uns stört, lassen wir weg. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das, was uns stört, das lassen wir weg heutzutage. In allen möglichen Kirchen werden alle möglichen Dinge weggelassen, weil sie uns stören, weil sie nicht in unser Denken reinpassen, weil wir sie nicht hören wollen. Die sind uns unangenehm. Die kommen uns zu nahe. Das ist für uns ein Problem. Das wollen wir nicht. Wir wollen es gerne angenehm haben. Gott soll der liebe Papa da oben auf der Wolke sein, der nett auf uns runterguckt, uns irgendwie schöne Geschenke bringt. Das wollen wir. Aber ein Gott, der uns sagt, wenn du das tust, dann wirst du sterben, dann wird es böse enden mit dir, wenn du diesen Weg gehst. Das wollen wir nicht hören. Und darum ist Eva so offen dafür und lässt sich dann vorgaukeln, was denn das alles für Vorteile bringen könnte. Und so weiter, die Geschichte geht weiter, ihr kennt das ja. Und wenn man in Vers 17 sieht, dann sieht man, genau darum ging es in dieser Geschichte. In Vers 17 sagt Gott dann zu Adam, und zu der Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das heißt, hier ging es um das Hören. Auf welche Stimme höre ich? Adam hat auf die Stimme seiner Frau gehört, die Frau hat auf die Stimme der Schlange gehört. Es geht hier darum, habe ich das Wort Gottes angenommen in seiner Gänze, habe gesagt, ja, das ganze Wort Gottes, oder habe ich was rausgelassen? Gott hat doch gesagt, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Könnte ich mich ja darauf beziehen und sagen, gut, das steht ja da drin, also kann ich von allen Bäumen essen. Ich habe doch genau das gemacht, was du gesagt hast, Gott. Ja, den einen Teil habe ich weggelassen, dass man davon nicht essen darf. Aber eigentlich habe ich ja sonst soweit auf dein Wort gehört. Nee, Gott sagt, du hast nicht auf mein Wort gehört. Wenn wir eine kleine Sache verändern, etwas hinzufügen oder weglassen, dann verfehlen wir den Willen Gottes. Dann kommt etwas ganz anderes dabei heraus. Gut, zum Hinzufügen. Warum fügen wir hinzu? Matthäus 15. Matthäus 15, Vers 1 bis 9 gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und sie sagen zu ihm, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Pui, pui. Nee, also bei uns gibt es wirklich dieses Gebot, du musst immer deine Hände waschen vorm Essen. Wirklich, ne? Da achtet meine Frau eisern drauf und ich habe das auch völlig übernommen. Immer Hände, habt ihr die Hände gewaschen? Los, Hände waschen. Und klar, das ist natürlich hygienisch und sinnvoll durchaus. Ne? So ein Gebot kann durchaus sinnvoll sein. Worum es den Pharisäern aber ging, war, dass sie gesagt haben, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr unrein und könnt vor Gott nicht bestehen. Darum geht es bei uns zu Hause nicht. Wir kriegen dann zwar Ärger, weil sie nicht auf Mama und Papa hören, aber darum geht es nicht. Hier geht es um eine Reinheit Gott gegenüber. Und ich muss meine Hände waschen, damit sie gereinigt sind. Aber Jesus macht dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte deutlich, es geht nicht um die Reinheit, um eine äußere Reinheit, worum ihr euch so bemüht und wo ihr so viel Wert drauf legt, dass nach außen hin alles gut und schön ist, sondern es geht um das, was innen drin ist. Darum geht es eigentlich. Aber hier geht es auch noch um das Wort. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes? Sie übertreten die Überlieferungen der Ältesten. Er sagt, Hier, es geht um was ganz anderes, Leute. Ihr übertretet das Gebot Gottes. Um eurer Überlieferung willen. Ihr schiebt eure Überlieferung vor, eure Hinzufügungen schiebt ihr vor, um letztendlich, und das Gebot Gottes tritt in den Hintergrund, wird gebrochen. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Also, der Vorgang ist folgender. Laut den Überlieferungen war es möglich zu sagen, okay, ich habe einen Batzen Geld auf meinem Konto liegen und meine Eltern sind schon alt geworden, können nicht mehr richtig arbeiten. Damals gab es noch keine Rentenversicherung. Und da waren die Kinder natürlich dafür zuständig, die Eltern zu versorgen. Und dann wurde natürlich unter den Kindern geguckt, wer hat wie viel Möglichkeiten, seine Eltern zu unterstützen. Und man hat sich zusammengetan. Und dann hätte ich dann gesagt, in diesem Fall, ja, wir haben schon Möglichkeiten, unsere Eltern zu unterstützen. Aber das, was ich da auf dem Konto liegen habe, diese 20.000 Euro, die kann ich dafür nicht benutzen. Das geht nicht. Die sind eine Opfergabe für Gott. Die sind bereitgestellt für ein Opfer, was ich Gott bringen will. Die kann ich dafür nicht einsetzen. Das geht nicht. Und Jesus sagt, hier geht ihr völlig am Sinn des Gebotes, am Sinn dessen vorbei, was Gott eigentlich will. Ihr habt bestimmte Gebote euch gemacht, die irgendwo auch ihre Grundlage vielleicht im Wort Gottes haben, aber ihr habt da eine eigene Philosophie draus gemacht und letztendlich macht ihr das, um eigennützig und selbst eure Eigennutz und euren Selbstsucht irgendwie fromm einzukleiden. Und am Wesen des Wortes Gottes, am Wesen dessen, was Gott will, geht ihr fundamental vorbei. Heuchler, sagt er. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Hinzufügungen. Wozu dienen die? Sie machen das Wort Gottes bequemer. Sie können mein eigener kleiner Götze werden. Ich diene diesen Überlieferungen mehr als dem Gebot Gottes, dem Wort Gottes. Es gibt verschiedene Arten des Hinzufügens heutzutage. Viele Christen würden sagen, das Wort Gottes, ja, ist ein guter Ratgeber fürs Leben, ja, es gibt viele gute Sachen, die im Wort Gottes stehen, aber in bestimmten Fragen, also da müssen wir lieber einen Experten befragen. Da müssen wir lieber uns an Experten wenden, die sich damit auskennen. So ein ganz typisches Beispiel in unserer Gesellschaft ist, früher war es ganz üblich, dass in großen Notfällen, wenn ein großes Unglück passiert ist, ein schlimmes Zugunglück oder ein schlimmes, irgendwo ein großes, schlimmes Unglück, wo viele Menschen gestorben sind oder verletzt sind und Leute wirklich zutiefst erschüttert sind, in ihrem Herzen erschüttert sind, nicht mehr klarkommen mit der Welt und mit dem Leben, dann hat man früher, sind dann Seelsorger gekommen. Sind dann Menschen gekommen, die vom Wort Gottes her Rat gegeben haben, Hilfe, Trost, die gebetet haben. Was machen wir heute? Da werden die Psychologen herangeholt. Wenn du ein Problem hast, dann muss der Psychologe ran. Wenn du irgendwie nicht klarkommst im Leben, dann musst du zum Psychologen gehen. Das ist eine Tendenz, eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die eben mehr und mehr davon wegkommt. Und das ist der eigentliche Grund, der dahinter steckt, diesem Wort Gottes zu vertrauen. Dem, was Gott sagt, zu vertrauen. Man traut dem Ganzen nicht. Ja, vielleicht.
für den einen oder anderen, für eine alte Omi, für ein kleines Kind, ja, aber für uns doch nicht. Wir sind ja aufgeklärt und erwachsen und gescheit. So ein Kinderkram hilft uns doch nicht. Aber Leute, wenn ihr hineinguckt in das Leben von Menschen, der Psychologe kann es auch nicht richten. Der kommt da auch an seine Grenze, der weiß auch nicht weiter. Der hat zwar seine Erkenntnisse und was weiß ich, Philosophien, und dennoch kann er das nicht tun. Und das, was wir aber erleben, was ich bezeugen kann für mich selber und auch viele, die hier sitzen und darüber hinaus, viele Menschen aus vielen Generationen, aus vielen Kulturen, ist, dass dieses Wort Gottes Kraft hat, zu heilen und aufzurichten, zu befreien von Schuld, zu uns wirklich stark zu machen, durch diese Welt zu gehen, durch dieses Leben hindurch zu gehen. Gut. Das Hinzufügen. Letztendlich ist es ein Misstrauen, es ist auch ein Zurückweisen der Herrschaft Gottes. Gott ist in seinem Wort ganz klar und manchmal gegen unseren Strich, spricht gegen unseren Strich. Und wir wollen das dann nicht so gerne hören. Und gerade da macht es sich dann deutlich, bin ich bereit, mich Gott unterzuordnen oder nicht? Bin ich bereit, mich irgendwie auch in diesen Prozess des Reibens einzulassen? Bin ich bereit dazu, mir das anzuhören, mich damit auseinanderzusetzen, auch vielleicht ein Stück weit darum zu ringen, das zu verstehen, oder sage ich, nee, ich lege das zur Seite. Oder ich tue was dazu, das, was mir das Ganze ein bisschen angenehmer macht, verständlicher, einfacher zu konsumieren. Das Hinzufügen kann auch noch etwas anderes sein, eine Sinnverschiebung. Manchmal sind Hinzufügungen ganz klein und süß und mickrig, aber sie können manchmal genauso schlimme Wirkungen haben. Sie können uns von dem wegziehen, was eigentlich Gott meint. Ich finde das zum Beispiel sehr augenscheinlich bei diesem, was in den letzten 50 Jahren ständig überall gelehrt wird in Kirchen, ist das Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, ist nicht ein Doppelgebot der Liebe, sondern ein Dreifachgebot der Liebe. Nämlich, da heißt, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Steht da doch drin, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also musst du dich ja erstmal selbst lieben. Also musst du dich zuerst mal selbst lieben. So wird dann der Fokus gesetzt und dann wird das, was eigentlich der Sinn des Gebotes ist, wird völlig verdreht, indem das Schwergewicht auf diesem letzten Punkt, wie dich selbst, gelegt wird. Das Gebot geht gar nicht davon aus, dass ich erstmal lernen muss, mich selbst zu lieben. Das geht davon aus, dass ich das sowieso schon mache. Und das ist auch so. In ganz extremen Fällen kann man vielleicht sagen, dass jemand zu wenig Selbstliebe hat, aber da würde ich nicht sagen, derjenige hat zu wenig Selbstliebe, sondern der hat zu wenig verstanden, wie sehr Gott ihn liebt. Es geht gar nicht darum, dass ich mich selbst liebe. Es geht darum, dass ich merke und erlebe und erfahre, dass ich geliebt werde, dass ich angenommen bin, dass ich von Gott angenommen bin und geliebt bin, dass ich von anderen Menschen geliebt werde. Aber die Liebe von anderen Menschen, die ist immer so ein bisschen brüchig. Aber die Liebe Gottes zu mir, die ist so stark. Darauf kann ich mein Leben bauen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich muss mich nicht selbst lieben, irgendwie so ständig in den Spiegel gucken und, oh, wie schön bist du. Wie herrlich. Wunderbar. Was kannst du nicht alles toll? Oh, du bist so gut. Ja, und aber dahin geht diese Tendenz. Letztendlich soll ich dahin kommen, dass ich von mir selbst so überzeugt bin, dass ich selbst der tolle Hecht bin für mich selbst. Und dann bin ich genau da, wo mich das Gebot nicht haben will. Da bin ich nämlich bei mir selbst. Da geht es um mich selbst. Und das Gebot will mir gerade sagen, nein, nicht indem du bei dir selbst bist und um dich selbst kreist. Darum geht es überhaupt nicht im Leben. Es geht darum, dass du dich öffnest für die Liebe Gottes, dass du dich öffnest für Gott und für deinen Mitmenschen, dass du in eine Beziehung eintrittst, dass du Gemeinschaft hast, dass du dich hingibst und dass du empfängst. Aber nicht, dass du dir selbst genug bist in deinem eigenen Universum. Also so kann auch eine Akzentverschiebung, eine Hinzufügung werden, wo wir das Wort Gottes anders auslegen oder andere Schwergewichte setzen, als das Wort Gottes eigentlich meint. Deswegen lesen wir Vers für Vers im Normalfall, weil wir davon überzeugt sind, wir müssen genau hingucken, in welchem Zusammenhang stehen bestimmte Worte, bestimmte Sätze. Was meinen sie eigentlich? Wir wollen da nicht drüber hinweggehen, was Gott eigentlich meint. Gut, und was ist mit dem Weglassen? Das sind die gleichen Gründe oft, warum wir Dinge weglassen. Und im Weglassen sind wir besonders gut, weil wir sagen, na, bestimmte Stellen in der Schrift, die sind uns so nervig und anstrengend, die lassen wir weg. Ich nehme mal ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt im dritten Mose, wer alles von euch, wessen ist, für wen ist das Lieblingsbuch der Bibel? Levitikus, drittes Buch Mose, mal die Hand heben. Wer hat das alles schon, wer hat dieses Buch wirklich mal von vorne bis hinten durchgelesen? Ja, gut, das sind doch schon eine ganze Menge. Also da können eine ganze Menge Urteil sich drüber bilden. Wer würde für sich sagen, dieses Buch ist echt wertvoll für mich gewesen? Oha, das sind ja nur 3, 4, 5, 6. Eben waren es doch viel, viel, viel mehr. Ja, es gibt bestimmte Sachen, wo man denkt, das kannst du auch weglassen. Gott, was soll das? Hättest du auch weglassen können. Bringt doch nichts. Ich konnte da auch nicht viel mit anfangen eigentlich. Ne? Und vor allem diese ganzen Opferbestimmungen. Also das sind nur Opferbestimmungen für denjenigen, der dieses Buch nicht kennt. Dritte Buch Mose, geht es immer um Opferbestimmungen. Wie die Opfer auszuführen sind und so weiter. Ich muss euch sagen, im Zusammenhang mit meinem, als wir in der Bibelstunde den Römerbrief gelesen haben und die Frage, wie der Mensch eigentlich beschaffen ist, in seiner Sünde, in seiner Verhaftetsein, in seiner Rebellion gegen Gott, wie er darin gefangen ist und nicht rauskommt, in seiner harten Haltung gegenüber Gott, hat dieses Bild oder hat dieses Buch für mich plötzlich Sinn gemacht. Ich habe plötzlich etwas gelesen, was ich vorher noch nie mir klar geworden ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es dem einen anderen auch noch nicht aufgefallen. Wer opfert die Tiere beim Sündopfer? Wenn ein Israelit gesündigt hatte, musste er zum Zelt der Begegnung hingehen und musste für seine Sünde ein Opfer bringen. Und was passierte dann? Da sind dann die ganzen Priester, ne? Und die haben dann geopfert, wie das heute auch teilweise noch in Religionen gemacht wird. Aber wer hat das Opfer gebracht? Da habe ich immer gedacht, ja klar, der hohe Priester hat dann das Opfertier geschlachtet und so das Opfer dargebracht. Nein, es war anders. Derjenige, der gesündigt hatte, ist hingegangen mit seinem Opfertier, was er selbst gekauft hat oder aus seiner eigenen Herde mitgebracht hat. Er hat dieses Tier selbst geopfert aus seinem Besitz. Und dann hat derjenige, der gesündigt hat, selbst das Messer in die Hand genommen und das Tier geschlachtet. Dem Tier den Hals aufgeschnitten. Hört sich brutal an. Möchten wir nicht haben. Weg damit in den Mülleimer, ne? Nein, das ist so wichtig für mich zu sehen. Die Sünde, meine Rebellion gegen Gott. Sie bringt Tod, sie bringt Zerstörung in diese Welt. Unsere Sünde bringt Zerstörung in dieser Welt. Warum sieht es in dieser Welt so ungerecht aus? Warum müssen so viele Menschen hungern? Warum müssen so viele Menschen leiden in Kriegen, in allen möglichen Zusammenhängen? So viele Frauen unter Vergewaltigung leiden, so viele Kinder unter Missbrauch leiden, so viele Menschen, die leiden müssen. Warum? Weil wir so ungerecht, so selbstherrlich sind, weil es nur um uns geht. Das ist die Sünde in uns. Wir sind Gott nicht gehorsam. Wir hören nicht auf Gott. Wir wollen nicht auf Gott hören. Wir wollen es so machen, wie wir wollen, wie es uns Spaß macht. Und dadurch richten wir nur Zerstörung an. Und dieses Sündopfer ist genau das, dass derjenige, der erkannt hat, ja, das, was ich hier getan habe, das ist Teil der Zerstörung in dieser Welt. Ich bin ein Teil dieses Systems, was nur Zerstörung anrichtet. Ich bin Teil dieses Systems. Und was musste derjenige, der gesündigt hatte, machen? Er ging hin zum Priester, er brachte sein Opfertier und hat seine Sünde bekannt. Er hat gesagt, was er getan hat. Ja, das habe ich getan. Ich habe meinen Bruder, habe ich angelogen. Ich habe ihn betrogen, ich habe ihn übers Ohr gehauen. Ich habe meinen Nachbarn beklaut. Ich habe ein Verhältnis gehabt mit meiner Nachbarin. Ich habe Zerstörung angerichtet. Ich habe seine Familie zerstört. Und dann muss ich das Opfertier nehmen und den Hals aufschneiden. Und erlebe dabei, begreife dabei richtig, ja, das, was du getan hast, das richtet Zerstörung an, das richtet den Tod an. Du bist derjenige, der Tod in diese Welt bringt. Es zeigt aber auch die Reinigung, die Befreiung. Das Blut reinigt, dieses Blut, was da fließt, reinigt. Und das ist das Bild ja auch für das, was wir glauben, was wir im Glauben angenommen haben. Die Botschaft, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat. Es macht uns klar, ja, unsere Sünde, das ist nicht einfach so, wo man sagen kann, ja, schwamm drüber, ist nicht so schlimm, hast du nicht so gut gemacht, ist schon in Ordnung. So ist Gott nicht. Weil, nämlich, wenn uns Unrecht zugefügt wird, möchten wir doch auch nicht, dass man darüber hinweggeht. Da möchten wir doch auch nicht, wenn was weiß ich, wenn ich durch die Stadt gegangen bin und bin von einer Horde Typen irgendwie niedergeschlagen worden, dann kann ich doch damit nicht umgehen, wenn dann jemand vorbeikommt und sagt, ach, du bist zusammengeschlagen. Ja, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur diese Jungs, die sind so ein bisschen rabaukig, ne? Dann denke ich doch, Mann, mir geht's scheiße. So ist Gott nicht. Gott leidet mit uns mit. Er sieht unser Elend und das trifft ihn zutiefst. Er ist furchtbar traurig über all das, was hier geschieht, was wir einander antun. Und deswegen geht er nicht darüber hinweg. Er sagt nicht, naja, ist schon in Ordnung. Nein, das ist eine ernste Sache. Und so sehen wir das am Kreuz, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das ist eine ernste Sache. Unsere Sünde ist eine ernste Sache. Unsere Sünde hat Tod und Zerstörung angerichtet. Und das sehen wir am Kreuz. Er hat es auf sich genommen, diese Zerstörung, um uns frei zu machen von diesem zerstörerischen Geist, von dieser Sünde. Und das ist nur ein Beispiel hier. Warum das nicht weglassen? Natürlich dürfen wir das nicht weglassen, weil es tief in unser Leben hineinsprechen kann. Oder eine andere Sache. Ich lese euch noch einen Vers vor. Oh, ist schon so spät. Nee, das lasse ich bleiben. Das lasse ich weg. Weglassen, genau. Brauchen wir nicht. Oh je, so spät schon. Gut, okay. Dann lese ich jetzt einfach mit euch noch Jesaja 55 als Abschluss. Wir lesen es einfach nur, nehmt es mit in euer Gebet, lest es zu Hause durch, immer wieder. Gott möchte uns mit seinem Wort nicht knechten, sondern er möchte mit dem, was seine Gedanken sind, sein Denken über uns Menschen, er möchte uns helfen, er möchte uns befreien, er möchte Heil bringen durch sein Wort und er bringt es uns. Und das steht hier in Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David, Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt. Dass du uns auch nicht lässt in unserer Rebellion gegen dich, sondern dass du uns nahegekommen bist durch Jesus und dass du zu uns sprichst durch deinen Geist, heute, hier, mitten unter uns. Und du hast uns dein Wort gegeben, dass wir es hören und tun, dass wir es hören und annehmen, dass wir es bewahren, dass wir nicht dran rumfuschen, dass wir es uns nicht zurechtlegen, wie wir es gerne hätten, dass wir uns nicht einen eigenen Gott zimmern, sondern dass wir aufmerksam sind, zuhören, auf dein Wort hören, dich kennenlernen und dass wir uns aber auch stärken lassen durch dein Wort, denn du hast es gesagt und es ist auch wahr, dass dein Wort Kraft ist, dass dein Wort uns stärkt, auf deinem Weg zu gehen, dass es uns stark macht gegen die Sünde, dass es uns stark macht zur Liebe hin. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für deine Offenbarung in Jesus Christus. Danke, dass wir dein Wort haben und dass wir es mehr und mehr kennenlernen dürfen und dass du es uns aufschließt durch deinen Geist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu tun, was Paulus uns aufgetragen hat, dass das Wort reichlich unter uns wohnt, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken durch dein Wort, dass wir es nicht loslassen, dass wir nicht uns von anderen anstecken lassen, hinzuzufügen oder wegzulassen. Danke, Jesus, dafür, dass dein Wort wirklich Kraft und Heil in sich birgt und dass wir darin Kraft und Zuversicht und Hoffnung finden, dass es unseren Glauben stärkt. Hilf du uns, dein Wort wirklich zu bewahren. Amen.